Der Film hieß im Arbeitstitel, als der entwickelt wurde vom Regisseur Milko Lazarov, hat er sich von Nanook of the North inspirieren lassen. Der hieß sehr lange Nanook. Und als es dann zur Premiere auf der Berlinale kam, war ihm diese Verbindung zu Nanook, diesem großen Film von Flaherty, dem ersten Dokumentarfilm, sagt man in der Filmgeschichte, das war eine zu große Bürde in dem Moment, glaube ich. Und dann hat er gesagt, wir müssen einen anderen Titel haben. Und dann wurde der umbenannt in Aga. Und ja, und beide sind Namen und beide Figuren spielen in dem Film auch mit.
Mhm. Und wie reagiert derjenige, der produziert, auf solche Anwandlungen von Filmschaffenden?
Im Arthouse-Bereich, im Autorenfilm, wo wir hauptsächlich uns bewegen, muss man dem Regisseur das letzte Entscheidungsrecht einfach lassen. Das ist einfach so Titelrecht oder sonst was. Auch Schnitt und so. Das ist Teil dieses Prozesses und Teil des Arthouse-Films. Ich konnte sehr gut mit dem Titel Nanook leben, oder wir konnten sehr gut, alle konnten eigentlich gut mit dem Titel Nanook leben, bis auf der Regisseur, der das dann nicht mehr wollte. Kurz vor knapp war es ein bisschen schwierig, aber am Ende macht es auch Sinn. Also wer den Film sieht, wird sehen, dass der Nanook-Titel sozusagen für die Rezeption, wenn man einen Film sieht, der sozusagen in der gleichen Region spielt wie der alte Nanook, dann macht das irgendwie Sinn und man kann das sehr gut vergleichen. Und aber Aga verweist natürlich noch auf was viel Eigeneres, logischerweise. Aber wie gesagt, ist auch ein bisschen geheimnisvoll, was das mit dem Titel Aga zu tun hat. Also da will ich auch nicht zu viel verraten.
Zumal der ja als Nanook hier zu sehen sein wird. Und jetzt lösen wir es vielleicht auf, für den ihr die Produktion verantwortet. 42 Film ist die Produktionsfirma, für die du mit anderen stehst und deren Existenz nun mal darin besteht, die Herstellung von Filmen zu ermöglichen, sagen wir es mal so. Bevor wir über diese Position auch innerhalb des, also quasi das Wirtschaftliche am Künstlerischen in gewisser Hinsicht intensiver reden, würde ich mich natürlich freuen, wenn wir ein bisschen Licht ins Dunkel brächten, um diese Metapher abgedroschenerweise doch nochmal zu verwenden, was es auf sich hat mit diesem Film Nanook, unabhängig davon, dass da Geheimnisse noch zu lüften sind beim Schauen, ist die Assoziation natürlich weiß und Inuit, Landschaften, in denen wir Mitteleuropäer uns höchst selten aufhalten. Exotisches, unexotisches im Sinne von eben nicht der Urwald und das Dickicht. Was ist Nanook?
Ja, Nanook erzählt letzten Endes die Geschichte eines alten Ehepaars, das noch auf diese traditionellen Weise als Rentierhirten leben und aber davon auch nicht mehr leben können. Also es ist ein bisschen metaphorisch, um sie herum stirbt sozusagen die Natur, und für so eine Naturvölker, für Nomadenvölker ist es besonders wichtig, dass sie im Einklang mit der Natur leben. Und das funktioniert dort nicht mehr. Also sie sind quasi gezwungen, dadurch, dass sozusagen die Globalisierung auch zu ihnen kommt, irgendwo, wo man sie am allerwenigsten vermutet, sind sie gezwungen, ihr angestammtes Leben, ihre Lebensweise aufzugeben oder in Frage zu stellen.
Wohin kommt die Globalisierung denn, um auf die beiden zu treffen?
Also wir haben den Film in Jakutsk gedreht, in Jakutien, in der Republik Sacha, das ist in Sibirien. Jakutsk ist die kälteste Großstadt der Welt. Die haben bis zu minus 46 Grad im Winter. Dort haben wir den Film gedreht und das Leben verändert sich dahingehend, dass um die Leute herum sich die Natur verändert. Nanook und seine Frau leben ja von der Natur und mit der Natur, und plötzlich haben sie keine Rentiere mehr, die sie durch die Tundra führen können. Sie fangen keine Fische mehr. Nanook findet tote Tiere auf seinen Streifzügen durch das Eis und so weiter und so fort. Ja, und dann bricht sehr, sehr subtil die Moderne ein. Und die zeigt sich dann am Ende des Films in ihrer ganzen Schrecklichkeit, muss man sagen.
Jetzt ist das Ganze ein Spielfilm und kein Dokumentarfilm. Insofern ist es eine Geschichte, die jemand sich erdacht hat. Wer hat sie sich denn erdacht und wo ist die Beziehung zwischen den beiden, also quasi dem Ort, den Menschen und demjenigen, der die Geschichte sich erdacht hat?
Der Regisseur Milko Lazarov ist eigentlich Bulgare, stammt aus Sofia und hat eigentlich mit Inuits bzw. Jakuten, hat gar nichts zu tun. Aber wie jeder Junge identifiziert man sich irgendwann mit Leuten, die ganz woanders leben. Zum Beispiel mit Inuit oder mit den nordamerikanischen Ureinwohnern oder so. Das arbeitete sehr lange in ihm, dass er irgendwas machen wollte mit dem, was ihn seit Kindertagen irgendwie beschäftigt, nämlich das Leben der Leute, die so weit und so fern sind, was man sich vielleicht auch immer ein bisschen romantischer und ein bisschen schöner träumt. Und wenn man denn da ist, merkt, oh mein Gott, das ist höchstwahrscheinlich gar nicht das, was ich mir so gedacht habe. Dafür braucht man, glaube ich, sehr, sehr viel Mut und Selbstvertrauen zu sagen, wenn man dann irgendwann Ende 40 ist oder Anfang 50, obwohl das total abwegig ist und mich alle irgendwie für bekloppt erklären, ich mache diesen Film einfach. Und das hat er dann gemacht. Also er hat dann einfach ein Drehbuch geschrieben, ein sehr gutes Drehbuch mit einem Co-Autor und ist dann quasi losgetingelt auf die Filmmärkte und hat gesagt, hier, nach seinem ersten Film, der in Venedig gelaufen ist, Alienation, ist sozusagen mit dem zweiten Projekt auf die Filmmärkte gegangen und hat nach Co-Produzenten gesucht und hat gesagt, so, ich würde gerne diesen Film machen. Und natürlich sitzt man dann erstmal da und sagt, okay, und wie? Weil man ja auch gar nicht weiß, wie man sozusagen in solchen Gegenden infrastrukturtechnisch überhaupt Filme machen kann. Aber das haben wir dann irgendwie nach vielen Monaten und ja, Jahren natürlich der Finanzierung und der Planung dann irgendwie auch geschafft und haben dann den Film gemacht, der jetzt bei rausgekommen ist. Sicherlich ein Stück weit anders als das, was geplant war, aber das war sozusagen eine Adaption der Wirklichkeit. Also, weil man muss sich ja natürlich dann, wenn man dorthin kommt, am Ende mit der Realität auseinandersetzen. Und die sieht meistens anders aus, als man das so denkt, als in der Kammer, wenn man schreibt.
Auf genau diese, sag ich mal, Sollbruchstelle wollte ich hinaus, denn aus Bulgarien oder ich aus Halle über Jakutien nachdenkend, mir eine Geschichte auszudenken, ist das eine. Sie dort spielen zu lassen, dort zu inszenieren und umzusetzen mit Leuten, die von dort sind, ist ja was anderes. Also das, was du gerade gesagt hast, im Sinne von, man trifft dann auf eine Realität, die sich messen lassen muss an der Erdachten. Wie groß ist denn die Spannbreite gewesen?
Na, die war riesig. Also ja, man denkt, Eis ist Eis, Schnee ist Schnee und das macht man schon irgendwie und das sieht ja alles gleich aus. Aber es ist nicht so. Zum Beispiel stand im Drehbuch, dass Nanook und Sedna, die Frau von Nanook, in einem Iglo wohnen. Mit dieser Idee ist man da hingefahren und hat gesagt, oh toll, man baut da so ein Iglo. Und man hat dann auch die Experten, die das da bauen können und so. Und dann fährt man hin und spricht mit den Leuten und die sagen, wir bauen keine Iglos. Und dann kannst du überlegen, ziehe ich das einfach durch, setze mich über das, was ich dort vorfinde, eigentlich hinweg und mache so ein komisches Kulturding, dass ich einfach sage, wisst ihr was, das interessiert mich nicht. Meine Idee, dass da ein Iglo stehen muss, ist viel, viel besser und viel, viel größer. Und das ist das Tolle an einem guten Regisseur, der kann dann sozusagen mit solchen Dingen umgehen und sagt dann natürlich, wenn die keine Iglos bauen, dann können wir eben auch kein Iglo bauen. Dann müssen wir halt mit den Dingen leben, die die Leute dort tun. Und die bauen Jurten, ganz einfach. Dann ist unser Production Designer, der Agi Davachu, das ist ein Deutscher, der in der Mongolei geboren ist. Der ist dann dorthin gefahren und hat dann sich mit dem Bau von klassischen jakutischen Jurten auseinandergesetzt, dass das eben auch original und gut aussieht.
Was anschließt daran ist ja die Leute, die mitmachen, in dem Falle Schauspieler, Jakuten.
Das Jakuten. Sind Jakuten, ne?
Und wie gehen die sozusagen mit dem Fremden um, der ihnen jetzt ihre Geschichte erzählt?
Das ist spannend. Da muss man klar denken und sich darüber klar sein, dass man ein Stück weit dahin kommt und ihnen was über sich selbst erzählen will. Und das ist manchmal unangenehm, gerade für die Leute, die das da betrifft. Aber deshalb wurde ja auch sich viel damit beschäftigt. Also was zum Beispiel ganz, ganz wichtig ist, ist, dass die Schauspieler beispielsweise, die sprechen ja jakutisch und dass die ihren Stil beibehalten durften. Also man hätte jetzt nicht irgendwie verlangen können von denen, ach, mach mal ein bisschen Method Acting und so. Die spielen halt so, wie man als Evenge, das sind Evengen, also es gibt auch in Jakutien, gibt es verschiedene nomadische Stämme und diese Schauspieler gehören zu den Evengen. Die haben natürlich einen ganz bestimmten Stil, der natürlich auch durch das sowjetische Kino oder das russische Theater oder wie auch immer geprägt ist. Und das ist ein Stück weit anders als das, was wir aus Amerika oft zu sehen bekommen. Und das muss man akzeptieren, dass die sich diese Geschichte zu eigen machen. Sie höchstwahrscheinlich ein Stück weit anders umsetzen, als wenn ich jetzt zwei Schauspieler aus Deutschland nehmen würde und die gleiche Geschichte spielen lassen würde.
Also wenn ich den Trailer sehe, dann habe ich einen synchronisierten Film. Die sprechen Deutsch mit mir. Wie viel schafft dann sozusagen an dieser interkulturellen Distanz, die du gerade beschrieben hast? Wie viel geht denn dann auf dem Weg zu mir ins deutsche Kino verloren, durch die Synchronisation zum Beispiel?
Das ist eine schwierige Frage. Dieses Synchronisieren ist... Man müsste diesen Film nicht synchronisieren. Es gibt nicht so viele, nicht so überbordene Dialoge, als dass man das synchronisieren müsste. Man könnte einfach auch Untertitel. Es ist eine Frage des Filmrechts. Das heißt, um den als deutschen Film anerkennen zu lassen, muss er eine deutsche Originalfassung haben. Und die Synchronisation gilt sozusagen als deutsche Originalfassung. Anders würden wir den Film nicht als deutsches Ursprungsland reklamieren könnten. Wir könnten uns sozusagen aus allen Sachen rausfallen und der Film würde nirgendwo als deutsch anerkannt werden. Weil es gibt das Bundesamt für Ausfuhr, die alles regeln. Alles, was sozusagen Deutschland exportiert, die exportieren natürlich auch eine Menge. Unter anderem Filme. Und dort bei der BAFA muss man ein Ursprungszeugnis beantragen. Und das bekommt man nur beispielsweise, wenn der Film originalsprachlich und dann sozusagen gibt es diese Auslegungssache, dass er sozusagen synchronisiert sein darf. Aber man braucht eine deutsche Fassung, mit anderen Worten.
Das finde ich sehr gut. Was den Film deutsch werden lässt, abgesehen von einem Regularium, was du gerade beschrieben hast, bei einem bulgarischen Regisseur und Drehbuchautor und jakutischen Schauspielerin, die in Jakutien den Film in ihren Jurten darstellen. Das lässt sich natürlich auch andersrum abchecken, nämlich indem man das, was fertig ist, denen zeigt, mit denen man das gemacht hat oder deren Geschichte man versucht hat zu erzählen. Wie ist das passiert?
Ja, das war eine ganz verrückte Angelegenheit. Also der Film wurde eingeladen zum 2. arktischen Filmfestival nach Anadyr. Das ist sozusagen die östlichste autonome Region Russlands und liegt quasi auf der anderen Seite der Beringstraße. Also Alaska ist genau auf der anderen Seite. Dort gibt es, wie gesagt, dieses arktische Filmfestival, das zum 2. Mal dort stattfand, in Anadyr, der Hauptstadt. Und sie haben ein Kino für alle 50.000 Leute. Und in diesem Kino Polarnoi fand diese Vorführung, war der Eröffnungsfilm und gleichzeitig im Wettbewerb. Dort wurde der Film meines Wissens zum ersten Mal vorgeführt vor Menschen, die wir in diesem Film porträtieren, deren Leben wir porträtieren. Das war Wahnsinn. Also ich war dort und saß dann mit Inuit im Kino, die ihre ganzen Kinder mitbrachten. Dann siehst du quasi neben dir die Leute, die oben auf der Leinwand auch stattfinden. Und das ist ja, wenn wir normale Festivals gehen, sind es ja Europäer, die sozusagen da auch eher eine exotische Vorstellung davon haben. Und plötzlich gucken die Leute, deren Leben man da darstellt oder deren vergangenes Leben, muss man ja sagen, darstellt. Und dann mit ihren ganzen Kindern, das war schon beeindruckend zu sehen, dass das dann auch funktioniert hat. Also dass der Film dort funktioniert hat und dass die Leute uns am Ende den Zuschauerpreis gegeben haben.
Kannst du verraten, wie die Globalisierung jetzt sozusagen eingebrochen ist in das? Was ist denn die Art der Konfrontation mit Globalisierung?
Niemand hat die Russen gebeten, dahin zu kommen. Das muss man ganz klar sagen. Von den Menschen hat es keiner gewollt. Und das ist das Erste. Also die Begegnung sozusagen dieser indigenen Bevölkerung, die durchaus dort leben konnte und gut leben konnte oder ein Leben hatte, was sie nicht anders kannte und auch gelebt hat, wird plötzlich konfrontiert mit einem vermeintlich fortschrittlich modernen westlichen Leben. Und ganz konkret heißt das, dass die sozusagen ihre angestammten Dinge nicht mehr tun können. Die sind halt keine Nomaden mehr. Und das ist ein Riesending, wenn dein Leben sozusagen, wenn deine ganze Kultur auf eine Sache ausgerichtet ist, aus einer bestimmten Sache, wie du lebst und plötzlich sesshaft werden musst und dich niederlassen musst, in eine Neubauwohnung ziehst und plötzlich an der Werkbank stehst, anstatt mit Tieren draußen durch die Tundra zu ziehen, dann verändert das dein Leben und es ist gar nicht die Frage, ob das alte Leben besser oder schlechter war. Ja. Es ist einfach eine Veränderung. Das ist das Entscheidende. Und dass sie nicht wehren können dagegen. Also sozusagen die Kultur, diese nomadische Kultur dort hat ja gar keine Chance, hat ja gar kein Gegengewicht. Wird dann irgendwann Folklore. Also die dürfen dann Walrosse fangen, was sie immer getan haben und niemanden gefragt haben. Jetzt gibt es sozusagen jemanden, der sagt, okay, ihr dürft das. Sie dürfen auch Wale töten, weil das immer zu ihrer Kultur gehört hat. Müssen aber jemanden fragen, ob sie das tun dürfen oder nicht. Und können nicht mehr selbstbestimmt dieses Leben leben, weil sie da keinen Ertrag mehr davon haben. Und weil natürlich die Zentralregierung, sagen wir mal, in Moskau auch ein ganz anderes Interesse da hat, was da zu tun ist. Und das heißt Bergbau und Militär.
Jetzt habt ihr, damit meine ich 42 Film, gesagt, das ist überzeugend, das ist ein tolles Drehbuch, der Regisseur hat Potenz, das möchten wir gern produzieren. Man merkt dir jetzt schon an, dass du in dem Thema verfangen bist, offenbar ja sich sehr viel auch damit auseinandergesetzt hast. Würde man jetzt dem Produzenten nicht unbedingt unterstellen, dass da die normale Herangehensweise tatsächlicher Bestandteil dieser Produktion zu werden auch? So wirkt es auf mich.
Also das ist ja das Tolle daran, dass man arbeitstechnisch sehr viel rumkommt und sehr viele verschiedene Dinge zu sehen bekommt. Und wenn man da sich nicht dafür interessiert und wenn man nicht dann eintaucht und zum Experten wird für kurze Zeit, dann bringt das nichts. Das war mir oder uns sehr wichtig bei Nanook. Wir wollten keine Folklore machen. Es sollte kein Film werden, der ja irgendwie ein komisches Gefühl auslöst. Da kommen jetzt Leute aus der westlichen Welt und machen wieder dasselbe, was sie immer machen. Sie reden über uns. Sie reden einfach nur über uns. Aber sie reden nicht mit uns. Sie verstehen uns eigentlich nicht wirklich. Darum ging es uns sehr stark. Und du musst dich damit auseinandersetzen. Das geht gar nicht anders. Du musst die richtigen Fragen stellen. Du musst auch den Leuten zuhören. Und du musst genau auch gucken, was sind ihre Befindlichkeiten? Dich dafür interessieren. Ansonsten kriegst du kein gutes Ergebnis.
Jetzt hat man allerdings jetzt mal ganz blöd und klischeehaft gesprochen, ein Bild von einem Produzenten im Hinterkopf, der nach Gewinnträchtigkeit auswählt, was er sozusagen am Ende bei dem investierten Geld auch wieder rausholen kann und mitnichten jemanden, der dann am Set steht und mit überlegt, wie sozusagen die Ansprüche, die du gerade formuliert hast, sich wiederfinden im Endprodukt. Wie groß ist denn die Lücke zwischen meinem formulierten Klischee und tatsächlich deiner Arbeitsrealität als Filmproduzent?
Naja, es ist so, dass wir Gott sei Dank ein Filmfördersystem haben, was auch noch kulturelle Eigenschaften fördert oder wo kulturelle Eigenschaften eines Films ja auch noch wichtig sind. Und nicht nur das Finanzielle, also nicht nur das, was am Ende dabei rauskommt. Natürlich wäre es schön, wenn relativ viele Leute in den Film gehen und auch viele Leute sich den anschauen, weil er einfach ein guter Film ist. Wenn auch so ein Film mal über die Maßen erfolgreich ist und nicht immer die Filme, die sozusagen an sich schon auf Erfolg programmiert sind. Also dadurch, dass es diese kulturellen Kriterien gibt und dass der Film in Europa anders aussieht oder anders gemacht wird, eine andere Genese hat als der amerikanische Film, das ist ein Stück weit anders und darum kann man so eine Filme machen überhaupt, weil es in Europa diese oder auch in Deutschland diese kulturellen Kriterien gibt. Und zum Beispiel ein Sender wie Arte. Der Film ist in Koproduktion mit ZDF Arte entstanden und ohne die Redakteure von ZDF Arte gäbe es keinen europäischen Arthouse-Film mehr.
Und genauso gut kann man sehen, dass 42 Film tatsächlich immer wieder auch Filme hat, die eben nicht im verborgenen Arthouse-Mini-Publikum verhaften sind, sondern Aufmerksamkeit erfahren durch zum Beispiel Preise, Festivalteilnahmen und dort eben nicht nur Teilnahme, sondern im Zweifel auch geehrt werden, wenn man das so sagen darf. Mit Nanook ist das unabhängig von dem Arktischen Filmfestival und dem Walrosszahn als Publikumspreis. Ich weiß, dass ihr in Sarajevo zum Beispiel erfolgreich gewesen seid damit. Diese Festivalaufführung, wie muss man das einordnen? Also was spielt das für eine Rolle?
Das ist für das Leben des Films ganz, ganz wichtig und vor allen Dingen für die internationale Sichtbarkeit des Films sind Festivals absolut wichtig. So ein Film wie Nanook hat höchstwahrscheinlich ein Festivalleben von 2 Jahren. Also der Tour 2 Jahre erst von den größeren und wichtigeren Festivals bis zu den wirklich kleinstregionalsten Festivals und dann kriegt er darüber seine Zuschauer natürlich logischerweise und auch ein Interesse von Inländern, die Filme im Kino zu zeigen.
Seid ihr Wirtschaftsschaffende oder Kunstschaffende?
Das ist eine schwierige Frage, weil wir sind beides, glaube ich. Ich glaube, von manchen Leuten würden wir eher als Wirtschaftstreibende bezeichnet werden und von anderen sind wir vielleicht mehr Kulturschaffende. Das ist ein Balanceakt, weil natürlich muss sich so ein Film wie Nanook auch irgendwo letzten Endes rechnen. Und wenn er sich nur darin rechnet, dass er ein großer Festivalerfolg ist und jetzt zum Beispiel auf der Shortlist für den Europäischen Filmpreis und auf der Longlist ist er. Und wenn er da einer von 5 Filmen ist, dann für den Europäischen Filmpreis nominiert ist, dann ist das auch eine Währung, mit der man was machen kann. Ja? Da zählen nicht nur Kinozuschauer oder wie viele Leute ins Kino gehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man etwas macht, was so ein bisschen weg vom Eskapistischen ist, dass man selbst sagt, okay, ich will mich jetzt einfach nur ausdrücken. Ich glaube, das ist falsch, glaube ich, in unserem Fall. Also wenn man das mit künstlerisch meint, ich will mich und meine Welt ausdrücken und will mich sozusagen darstellen, dann ist das falsch. Das machen wir tatsächlich nicht, sondern wir wollen, sieht man an dem Film wie Nanook oder auch an den Dokumentarfilmen, die wir gemacht haben, den Film über Tröglitz, den Film über das Maritim zum Beispiel, viel kleinere Sachen, viel weniger sichtbar. Sind das Sachen, wo man sagt, eigentlich betrachten wir den künstlerischen Aspekt darin, dass wir was Universelles erzählen wollen, was sozusagen die Leute weit über die Grenzen Halles und sonst wo interessieren könnte und mit dem sie sich identifizieren können natürlich.
Weil du es sagst und weil das ja nicht gerade unwesentlich ist, eine Stadt wie Berlin plätzt nicht deswegen aus allen Nähten und wird immer teurer, weil sie selbst alles generiert, sondern weil sie vor allen Dingen das Bild generiert, dass man dort vor Ort es schafft. Warum seid ihr in Halle und nicht in Berlin mit eurer Firma?
Na, weil das ein Trugschluss ist, dass man in Berlin alles schaffen würde. In Halle schafft man alles. Also davon bin ich überzeugt. Also wir sind in Halle, weil wir Leute von hier sind. Mein Kollege Christoph Kukula, er kommt aus Dresden, ich komme aus Magdeburg. Wir haben uns in der Mitte sozusagen getroffen und für uns ist das ist eine tolle Stadt. Ist alles möglich und es wird immer mehr möglich, muss man sagen, gerade was sozusagen Medien anbelangt mit den ganzen Dingen, die sozusagen hier auch bereitstehen letzten Endes mit dem MMZ, mit diesem wunderbaren Soundstudio zum Beispiel, was einmalig in Deutschland ist. Halle hat die richtige Größe, sich zu konzentrieren auf solche Sachen wie die Filme, die wir machen. Ja? Berlin wäre mir persönlich, ist mir viel zu viel los und man kann sich nicht auf das Wesentliche konzentrieren und ist höchstwahrscheinlich immer damit beschäftigt, so ein Stück weit sich selbst darzustellen. Das ist für das, was wir machen, komplett würde das die Zeit fressen. Also damit würden wir uns einfach nicht gerne beschäftigen müssen.
Und Halle hat ein sachverständiges Publikum.
Absolut.
Es gibt hier tatsächlich in dieser relativ kleinen Stadt, für die, die neu dazugekommen sind, liebe Studierenden, Anfängerinnen, 3 Programmkinos, ein Filmverleih, der sich vor allen Dingen um Qualität kümmert und nicht um das Weitergeben irgendwelcher Blockbuster-Filme, die man dort allerdings auch finden kann, sehr breit aufgestellt. Das heißt also, es gibt eine Infrastruktur, die eurem Schaffen natürlich auch entgegenkommt. Ja. Wo treffen wir jetzt auf Nanook?
Im Lux-Kino. Ja, ich hoffe, viele Leute kommen, weil es wirklich ein außergewöhnlicher Film, weil eigentlich ist es ein ganz einfacher Film. Er erzählt von Liebe. Neben diesem ganzen ökologischen und diesem Globalisierungsgedöns erzählt er sehr viel über Liebe. Und was mich so sehr gereizt hat oder uns so sehr gereizt hat an diesem Stoff und an diesem Drehbuch, was dann am Ende dieser Film wurde, ist, dass diese Liebe zwischen den beiden älteren Menschen, Sedna und Nanook, ist, dass die in dieser Kälte doppelt strahlt. Von dem Film geht eine Wärme aus. Wie durch ein Brennglas sieht man sozusagen die Liebe dieser beiden Menschen zueinander und das vergebliche Bemühen, sozusagen ihr Leben aufrechtzuerhalten. Und das macht den Film für mich, den ich nun auch wirklich oft gesehen habe, also im Schnitt und auf diversen Festivals. Und
du magst ihn immer noch, das ist ein gutes Zeichen.
Es ist wirklich einer der Filme, wo ich wirklich sagen muss, wenn ich den schaue, vergesse ich, dass ich dort war, wo er gedreht wurde, vergesse ich, dass ich daran irgendeinen Anteil habe. Ich kann mir den wirklich anschauen, als ob es ein Film wäre, der zu mir kommt, mit dem ich gar nichts zu tun habe. Das ist toll.
Und das ist ab morgen möglich im Lux-Kino?
Ja, heute Abend ist die Premiere. Ich denke,
es gibt Kinostart quasi.
Es gibt auch noch ein paar Karten. Der Regisseur kommt, die bulgarische Produzentin kommt, die gleichzeitig eine Cutterin ist. Unser wunderbarer Redakteur Alexander Bohr von ZDF Arte wird heute Abend im Lux dabei sein. Und wir, der Christoph Kukula und ich als die Produzenten und dann die Leute, die sozusagen innerhalb der Stadt, Sebastian Schmidt hat das Sounddesign gemacht und Florian Marquardt von der Klangfee oder die Klangfee hat dann die Kinomischung gemacht. Also wir sind reichlich vertreten hier und hoffen, dass trotz des erstaunlich guten Sommerwetters, dass das trotzdem irgendwie voll wird.